Harald Zuhausen ist verstorben. Daran sind zwei Dinge bedauerlich. Erstens, dass wir ihn jetzt nicht mehr unter uns weilen haben, diesen großen alten Mediziner. Und zweitens, dass ich, bis Magnus mir gesagt hat, dass Zuhausen gestorben ist, nicht mal wusste, wer das war. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, ich freue mich sehr, wenn in diesem Podcast Bildungslücken gefüllt werden. Am meisten freue ich mich, wenn meine eigenen Bildungslücken gefüllt werden. Wenn ich deine füllen kann, freue ich mich auch ein bisschen daran, dass dir das immer so unangenehm ist. Aber mir ist Nichtwissen angenehm, weil darauf folgt oft Wissen. Harald Zuhausen, der hat einen Nobelpreis bekommen, war ein unglaublicher Pionier. Ich habe von ihm noch nie vorher gehört und ich glaube, es geht vielen so. Oder glaubst du, ich bin so der Einzige in deinem Bekanntenkreis, der nicht genau wusste, wer sich hinter diesem Namen verbirgt?
Ich glaube ja, also ich kenne sonst keinen. Oder ich kenne sonst keinen, der es zugeben würde. Zumal mein Bekanntenkreis ja ein lokaler Bekanntenkreis ist und ich in aller Demut darauf hinweisen darf, dass Harald Zuhausen in Gelsenkirchen geboren ist. Nicht auf Schalke, okay. Aber immerhin in Gelsenkirchen.
Also er kommt aus deiner Gegend.
Ja, genau.
Er kommt aus deinem Beruf. Da gibt es wahrscheinlich dann tatsächlich nicht so viele Leute, die ihn nicht kannten. Ich kenne allerdings die Ergebnisse seiner Arbeit. Ich erinnere mich sehr genau, wie verblüfft ich war, als ich das erste Mal gehört habe, dass es Viren gibt, die Krebs erzeugen können. Ich glaube, ich habe es mitbekommen, weil Michael Douglas erkrankt war an Kehlkopfkrebs aufgrund von HPV-Viren. Und Harald Zuhausen ist der Pionier, der das entdeckt hat, mehr oder weniger, ne?
Ja, solche Entdeckungen ruhen nie auf ein paar Schultern alleine, aber er ist eigentlich der Pionier in dieser Richtung gewesen. Er hat die These vertreten, dass Viren für einen Teil, nicht für alle, niemals für alle Tumore, aber für einen Teil der Tumore verantwortlich sein dürften, zu einer Zeit, wo man das für absolut lächerlich gehalten hat. Mhm. Also man hat den eher vom Podium gepfiffen, weil das eine absurde Idee war. Nun ist die Medizin nicht gerade innovationsfreudig und die Eminenzen in der Medizin sind so gar nicht innovationsfreudig. Aber er hat sich am Ende durchgesetzt. Er hat schlicht und einfach ein paar Dinge festgestellt. Es geht zum Beispiel um das HPV-Virus, humane Papillomvirus. Und da hat er festgestellt, dass in gutartigen Hautwarzen, da tritt es auf, ein anderes Virus oder ein anderer Stamm dieses Virus auftritt, als in den bösartigen Genitalwarzen. Also er entdeckte dieses HPV-16 und HPV-18 und diese beiden Viren sind tatsächlich nachweisbar in 70% der Gebärmutterhalstumore. Also dieser Zusammenhang, den er entdeckt hat, der ist evident und dieser Zusammenhang führte am Ende sogar, und das ist natürlich die absolute Krönung von so einer Entdeckung, zu einer vorbeugenden Impfung gegen Krebs, also um ihn überhaupt zu verhindern, und das ist natürlich mehr als beeindruckend.
Das ist mehr als beeindruckend. Du hast gerade gesagt, sie haben ihn mehr oder weniger erstmal von der Bühne gepfiffen. Wie so oft, wenn große Erfindungen gemacht werden. Ich weiß, dass es, glaube ich, Leute gab, die überzeugt waren, als die Eisenbahn im Bau war, dass Menschen nie damit würden fahren können, weil die Luft ansonsten so schnell an ihnen vorbeizieht bei diesen hohen Geschwindigkeiten, die damals geplant waren, so 20 Stundenkilometer oder so, dass sie gar nicht atmen könnten. Leute haben wissenschaftliche Artikel darüber geschrieben, dass die Eisenbahn ein Irrsinn ist. Natürlich wurden sie bei der ersten Eisenbahnfahrt schon widerlegt. Aber man muss natürlich erstmal eine Menge investieren, um so eine Eisenbahn überhaupt zu bauen und so. Und ich nehme auch an, diese Forschung von ihm wird Geld gekostet haben. Und bis man so weit war, das eben wirklich nachweisen zu können, dass da auch ein kausaler Zusammenhang ist. Und ich nehme an, das werden solche Argumente gewesen sein, nicht? Natürlich sind da diese Viren, aber die können natürlich den Krebs nicht erzeugen und so. Leute werden es besser gewusst haben.
Wieso sollen Viren Krebs erzeugen, um Gottes Willen? Man hat es so ein bisschen gewusst. Es gibt in Afrika einen Tumor, ein Burkitt-Lymphom. Daran erinnere ich mich deswegen, weil ich mal, als ich dort in der Klinik gearbeitet habe, in Kenia, ein Kind mit einem Burkitt-Lymphom gesehen habe. Das war über alle Maßen eindrucksvoll, aber gut behandelbar.
Willst du kurz mal erklären, was das Lymphom ist?
Das ist einfach ein Tumor. Das ist ein flüssiger Tumor in Anführungsstrichen. Also ein Tumor des Blutgewebes. Mhm. Also kein Tumor eines Organes in dem Sinne. Mhm. Schon eines Organs, aber eben im Blutbereich. Und man wusste schon damals, dass ein beachtlicher Teil dieser Lymphome im Zusammenhang standen, auch mit einem anderen Virus, einem bestimmten Virus, dem Epstein-Barr-Virus. Mhm. Und man wusste nicht warum, aber man wusste, dass es diesen Zusammenhang in irgendeiner Form gibt. Und wir wissen heute, es gibt zum Beispiel bei dem Gebärmutterhalskrebs, gibt es zwei Proteine, die die Zellteilung kontrollieren. Mhm. Ein Tumor ist ja immer eine Entgleisung der Kontrolle der Zellteilung. Mhm. Tumorzellen haben zwei Fähigkeiten nicht mehr. Normalerweise können sich Zellen eine bestimmte Anzahl lang teilen und dann hören die einfach auf. Und normalerweise hören die auch auf, wenn sie merken, dass oben, unten, rechts und links andere Zellen sind. Also sie passen sich an die Räumlichkeiten an andere Zellen und sie teilen sich nicht einfach weiter.
Sie wuchern nicht irgendwo hinein.
Sie wuchern nicht einfach weiter. Mhm. Und Tumorzellen haben diese beiden Fähigkeiten nicht. Das heißt, die wachsen hemmungslos und sie teilen sich unendlich oft. Die Standard-Tumorzellen sind sogenannte HeLa-Zellen. Man hat irgendwann ein Gewebe genommen und gesagt, okay, wir machen jetzt alle Forschung im Bereich Tumor, also ich glaube, alle Forschung, machen wir jetzt mit diesen HeLa-Zellen, damit das vergleichbar ist. Wir nehmen diesen gleichen Zelltyp. Mhm. Und HeLa-Zellen kommen von einer Frau, deren Initiale HeLa ist. H-E war ihr Vorname und L-A war ihr Nachname. Es war eine Frau, die, ich glaube, auch an einem Gebärmutterhalskarzinom gestorben ist vor unendlich langer Zeit. Und heute gibt es immer noch, also nach 70, 80, 100 Jahren, gibt es immer noch Zellen von ihr, die sich munter teilen. In allen Laboren dieser Welt gibt es Zellen dieser Frau, die auf tragische Weise früh gestorben ist, die man übrigens auch nicht gefragt hat, ob man ihr die Zellen entnehmen darf.
Übrigens, wenn das schon alles sozusagen unfreiwillig geschah und so viel Forschung mit ihr betrieben wird, die für uns wichtig ist, ich habe mal ihren Namen gegoogelt. Henrietta Lacks hieß die gute Dame.
Ja, ich wusste diesen Namen auch, aber es ist nicht ganz klar, ob man den Namen sagen soll, sagen darf oder eben nicht.
Und wenn sie eine unfreiwillige Heldin ist, ist sie ja eine Heldin. Also ich finde, man sollte ihr auch den Nobelpreis verleihen. Das ist zumindest meine Meinung, ja.
Ich bin einverstanden. Jedenfalls gibt es heute mehr Zellen von Henrietta Lacks, als es zu ihren Lebzeiten jemals gegeben hat. Mhm. Also es gibt Tonnen von diesen Tumorzellen, aber es gab nicht Tonnen von Henrietta Lacks.
Klar.
Und diese Eigenschaften haben eben Tumorzellen, sie teilen sich einfach unendlich weiter. Das macht sie im Körper so gefährlich, weil dann blockieren die einfach andere Gewebe oder sie blockieren Blutgefäße oder was auch immer. Und dieses Teilen wird eben von einigen Proteinen kontrolliert. Und man weiß eben bei den HPV-Viren oder bei diesen HPV-Viren, dass sie genau diese Proteine schädigen können und damit die Kontrolle der Zellteilung beschädigen können. Man weiß auch, dass das alleine nicht ausreicht. Man weiß aber eben, dass wenn dann noch andere Dinge hinzukommen, kann es eben zu diesem Tumor kommen. Und hätte man diese Viren, diese beiden Stämme der Viren nicht vor Ort, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Tumor entsteht, unendlich viel kleiner.
Also das zu wissen und daraus nochmal eine Impfung zu entwickeln, da liegen ja bestimmt noch Jahrzehnte und viele Millionen Dollar Forschungsgelder dazwischen, oder?
Naja, dazu muss man sagen, er hat diese Zusammenhänge irgendwie in den 80er, 70er, 80er, 90er Jahren festgestellt zu Hause. Und 2006 kam tatsächlich die Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs auf den Markt, so wie sie eben auch in Deutschland angeboten wird. Also junge Mädchen wird empfohlen, ist alles freiwillig, aber es wird empfohlen, ich glaube sie mit 14, 15, 16 oder so ähnlich zu impfen. Mhm. Theoretisch ist das Quatsch, weil theoretisch müsste man auch Jungs impfen, weil auch bei denen diese Viren entsprechende, also natürlich nicht Gebärmutterhalskrebs, aber eben andere Krankheiten auslösen können.
Also ich kenne eine Empfehlung, dass man das eigentlich machen soll, also am besten zwischen Geschlechtsreife und erster Freundin, wenn man das so gut timen kann. Also bevor man sozusagen sexuelle Kontakte hat, weil genau. Da könnte man sich theoretisch infizieren.
Ja, das wird empfohlen. Interessanterweise bekam Zuhausen 2008, also 2 Jahre nach der Impfung auf dem Markt, bekam er den Nobelpreis für Medizin oder Physiologie. Ich stolper immer über diesen Begriff für Medizin oder Physiologie.
So heißt der Preis?
Ja.
Ach so.
Das ist der Nobelpreis für Medizin oder Physiologie.
Es klang so, als wärst du dir in dem Moment gar nicht sicher, welchen Preis. Entschuldige bitte. Aber
genau, also irgendwie bekam er so einen Nobelpreis, keine Ahnung. Und
der Oscar für Regie oder beste Nebendarstellerin.
Das war immer. Und was ganz lustig ist, also 2008 bekam man den Nobelpreis, die höchste Auszeichnung, die ein Naturwissenschaftler, auch übrigens ein Geisteswissenschaftler, kriegen kann. Und er bekam ihn zusammen mit Luc Montagnier. Das ist derjenige, der das AIDS-Virus entdeckt hat.
Das ist doch Wahnsinn, dass man Leuten, die so, also ich habe das AIDS-Virus entdeckt. Ich habe eine Impfung gegen Krebs erfunden. Ja, teilt euch mal den Nobelpreis. Das ist doch irgendwie auch nicht richtig, oder?
Moment, das war ja viel schlimmer.
Wieso hat ihn auch jemand gekriegt, der auf der Panflöte ein Hoch auf die Medizin pfeifen kann, oder was?
Es war noch viel schlimmer. Ich kann mich an mein Studium erinnern, was ja schon ein paar Jahre her ist. Und da war es damals so, es gab einen unfassbar blutigen Streit zwischen Luc Montagnier aus Paris und dem Amerikaner so und so Gallo, die beide behaupteten, sie hätten das AIDS-Virus entdeckt. Und es war ganz schwierig festzustellen, wer denn jetzt nun wirklich das AIDS-Virus entdeckt hat. Also,
Entschuldigung, wieso ist das schwierig, das festzustellen? Also waren die im selben Labor?
Weil angeblich Montagnier aus Paris Proben mit diesem Virus an das Labor von Gallo geschickt hatte. Und der hat sie dann als eigene und so weiter und so fort. Also es war eine ganz, ganz schwierige Gemengelage. Und ich kann mich an eine Vorlesung erinnern von Professor Berg in Tübingen, der uns von diesem Streit berichtete und betonte, dass er auf der Seite von Montagnier stünde, wobei er auch darauf hinweisen wolle, dass Montagnier ins Deutsche übersetzt Berg heißt. Also insofern hätte er schon als Professor Berg eine eigene Nähe zu dem. Jedenfalls bekamen die 25 Jahre nach Entdeckung des AIDS-Virus, erst 25 Jahre danach, er und noch eine Kollegin und dann eben auch zu Hause, aber nicht fürs AIDS-Virus, bekamen sie den Nobelpreis zugesprochen. Und das hat unglaublich lange gedauert, weil dieser Streit zwischen dem Amerikaner und dem Franzosen so unendlich lange gedauert hat. Und dann bekamen die den Preis und zu Hause bekam ihn eben 2 Jahre nach der Impfung, also sehr viel schneller. Obwohl nicht nur für die Impfung, sondern eben für die Entdeckung.
Wahrscheinlich ist das einer von diesen Menschen, dem das dann aber auch eh nur eine leichte Befriedigung beschafft hat, weil der ja das Ganze offensichtlich gemacht hat gegen alle Widerstände und so als Überzeugungstäter.
Den Nobelpreis kriegst du nicht gegen deinen Willen oder du kriegst ihn schon gegen deinen Willen, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es jemals jemand gab, dem er nicht hochwillkommen war. Ich habe zu Hause mal gesehen, auf einer Nobelpreisträgertagung in Lindau. Das ist eine ganz charmante Vorstellung. Da dürfen junge Studenten diese Honorationen treffen und mit ihnen reden und die sind alle sehr gesprächsoffen. Wenn du einen Nobelpreis bekommst, dann befindest du dich ab sofort im Olymp und zwar lebend. Du bist ab sofort immer der Nobelpreisträger. Auch wenn du eine Panne hast, dann guten Tag, ich brauche Hilfe, ich bin der Nobelpreisträger. So, also immer. Nobelpreisträger sind etwas ganz, ganz arg Besonderes.
Es gibt ja Nobelpreise, die nicht verliehen werden. Also zum Beispiel für Innovation oder Genialität gibt es keinen Nobelpreis. Wir sollten unbedingt in unsere Lebensläufe einen erfundenen Nobelpreis aufnehmen, oder? Und vor allem auch über uns verbreiten, dass das Beeindruckendste sei, dass der andere den Nobelpreis gewonnen hat. Wenn er ihn sich auch hätte teilen müssen mit Karl Dall oder keine Ahnung. Da denken wir uns was Schönes aus, oder? Wenn das so ist, wie du sagst.
Genau. Wie nennen wir ihn? Wir können auch diese Oder-Konstruktion einfügen.
Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Für Innovation oder... Oder Fortschritt. Ich meine, wir können.
Ach so, Moment, das ist schon der Name des Nobelpreises. Da hast du recht.
Da habe ich gedacht. Aber du wolltest sagen, er war also jetzt dann eine heilige Gestalt.
Jetzt kommt noch etwas hinzu. Ja. Jetzt hast du den Nobelpreis und ab sofort hast du nur noch Rückenwind, weil alle Leute wollen was mit dir zu tun haben und alle Leute wollen dich finanzieren. Also du hast alle Möglichkeiten der Welt. Mhm. Zuhause führte 20 Jahre das DKFZ, das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg.
Und war, als er den Nobelpreis bekam, muss man ja auch sagen, 72. Also schön, dass dich ab da alle mit Forschungsgeldern versorgen wollen, aber du willst ab da vielleicht ja auf Rente.
Nein, so jemand geht nicht auf Rente, das geht gar nicht.
Okay.
Der wählt sein Labor oder wählt Teile seines Labors und so weiter und dann hat sich Zuhause schlicht und einfach verbissen in eine weitere Theorie, nämlich in die Beobachtung, dass wir erstaunlich häufig Darmkrebs kriegen. Und zwar wir, die wir Rindfleisch und Milch von Rindern trinken, in großer Menge essen und trinken. Die haben dann tatsächlich festgestellt, ich zitiere zwei Zahlen, die aber eindrucksvoll sind, dass in den Niederlanden 68 von 100.000 Darmkrebs kriegen. Aber in der Mongolei kriegen nur 5 von 100.000 Darmkrebs. Das ist ja erstaunlich.
Aber die Mongolen sind doch Hirten.
Ja, die essen auch Fleisch. Aber die essen nicht Rindfleisch von den Rindern, die wir hier haben.
Ach so.
Sondern die essen Zebus und Yaks und so.
Ja.
Und die haben dieses Problem erkennbar deutlich weniger. Es hieß dann immer, ja, Rindfleisch, klar, ist gefährlich, weil es wird angebraten und dann gibt es in der Pfanne krebserregende Stoffe. Doof ist nur, dass man ja Hühnerfleisch auch anbrät und Schweinefleisch durchaus auch. Und da passiert das ausdrücklich nicht. Und dann haben die, und das ist jetzt wirklich spannend, infektiöse Strukturen festgestellt, so eine Art Mini-Viren, aber nicht wirkliche Viren, das sind so kleine ringförmige DNA-Stränge. Mhm. Und diese ringförmigen DNA-Stränge scheinen wiederum irgendetwas im Darm zu machen. Und darüber ist er dann verstorben. Diese Forschung läuft jetzt quasi noch.
Sagen wir mal so, abgesehen davon, dass ich sowohl Rindfleisch als auch Milch total gerne mag und dass wir ja auch mal schon in meiner hervorragenden Radiosendung am Sonntag über Milchhysterie gesprochen haben, also Anti-Milchhysterie. Es gibt bis jetzt keinen Forschungsbefund, richtig? Du sagst, daran wurde gearbeitet und ich will mich ja gar nicht dagegen sträuben, wenn jetzt da Erkenntnisse rauskämen. Aber ist die Chance, dass die Mongolen möglicherweise wegen ihrem viel aktiveren Lebenswandel, der besseren Luft, geringerer Umweltverschmutzung, weniger Mikroplastik und so, dass die vielleicht deshalb weniger Darmkrebs kriegen, weniger verarbeitete Nahrung, weniger Zusatzstoffe und so weiter und so fort? Also gibt es da nicht eine Vielzahl von Faktoren, die da eine Rolle spielen könnten?
Naja, aber nicht, wenn du beobachtest, dass Leute, die hier leben und die eben nicht im Freien leben, dass es tatsächlich eine Häufung gibt, wenn du sehr viel Rindfleisch und sehr viel Milch trinkst.
Okay.
Es gibt eben dieses infektiöse Agens, was auch immer das ist. Agens ist dann auch so eine Umschreibung für, ich weiß nicht genau, was ich eigentlich sagen will. Das gibt es, das kann man nachweisen. Aber jetzt ist es überhaupt nicht klar, was das in letzter Konsequenz bedeutet. Es ist also überhaupt nicht so, dass man jetzt empfiehlt, Rindfleisch nicht mehr zu essen oder Milch nicht mehr zu trinken. Das ist nicht so. Die Häufungen sind ja auch sehr gering am Ende. Aber der Zuhause vertrat, wenn man so will, das Credo einer radikalen Krebsprävention. Mhm. Prävention heißt Vorbeugung. Mhm. Also gar nicht erst entstehen lassen. Übrigens, um Missverständnissen vorzubeugen, wir sprachen ja auch mal über die Impfung gegen Krebs, die mRNA-Impfung.
Das ist nicht das Gleiche.
Das ist nicht das Gleiche. Dort ist es so, dass man einen Krebs hat und dass man dann eine Impfung gegen den existenten Krebs entwickelt, eine individualisierte Impfung, mit der man den Krebs bekämpft. Mhm. Hier reden wir darüber, dass wir Faktoren, die zu einem Krebs führen können, wie eben diese Viren, dass man gegen diese Viren impft und dadurch die Entstehung des Krebses im Vorfeld schon verhindert. Das ist der Unterschied. Und hier ist es eben so, dass man eben auch dieses merkwürdige, infektiöse Etwas beobachtet, von dem man noch nicht genau weiß, was es wirklich macht. Aber man beobachtet, dass es das gibt.
Du hast gerade diesen Satz gesagt, dass er für eine radikale Krebsprävention war. Du hast aber direkt vorher gesagt, dass man nicht empfiehlt, sozusagen jetzt kein Rindfleisch mehr zu essen und keine Milch mehr zu trinken. Aber wie hat es denn zu Hause gehalten? Also radikale Prävention im Sinne von, er erfindet was, damit diese DNA-Stränge nicht mehr wirksam sind? Oder wäre er einer gewesen, der wirklich gesagt hat, bis wir das alles rausgefunden haben, esst jetzt das bloß nicht mehr und trinkt das nicht mehr?
Nein, er hat sehr eindeutig gesagt, esst es weiter und trinkt es weiter.
Okay.
Das hat er gesagt. Alles andere ist Hysterie, weil da gibt es ja überhaupt keine Grundlage.
Zumal ich glaube, nur weil Zuhausen jetzt an diesen zwei Dingen geforscht hat, es gibt wahrscheinlich noch Milliarden andere Befunde, wo man sagt, wir wissen, bei dem und dem Krebs ist das und das erhöht und das ist da anders. Also hunderte andere forschen an hunderten anderen Zusammenhängen und wahrscheinlich dürften wir ansonsten gar nichts mehr essen, bis wir alles wissen.
Natürlich. Aber es ist natürlich eine Mauer, die durchbrochen wird, wenn man akzeptiert, dass es diese Zusammenhänge zwischen Infektionen, auch bakteriellen unter Umständen, und Krebsentstehung gibt. Und wenn man dann eben ahnt, wie die Zusammenhänge entstehen können und wenn man dann eine Impfung entwickelt und auch tatsächlich dadurch Menschenleben rettet, das ist eben einfach die Krönung und das ist ihm gelungen.
Und wenn es eine Standarduntersuchung gäbe, könnte man ja gucken, sind solche Strukturen in dir aktiv? Und wenn du dann vielleicht solche Entzündungen hast, vielleicht verzichtest du dann mal ein paar Monate auf irgendwas und guckst, ob das besser wird. Also das Wissen wäre ja unglaublich hilfreich.
Ja, man muss eben erstmal wissen, wo man überhaupt hinguckt, um dann zu wissen, was man sehen kann. Es war ein sehr beeindruckendes Leben, was dann ja eben auch mit dem Nobelpreis gekrönt wurde. Und
mit einem Drittel Nobelpreis?
Wollen wir mit einem halben. Nein. Bei dem Nobelpreis ist es sehr komplex. In diesem Fall bekam er den halben und die anderen beiden teilten sich die andere Hälfte. Der Nobelpreis wurde, wenn ich mich nicht vertue, zu 50% und zweimal zu 25% verliehen. Diese Konstruktionen sind üblich.
Ich werde jetzt streuen, dass wir einen 16. Nobelpreis haben, du und ich.
Damit will man deutlich machen, dass man eben dieses eine Forschungsfeld zur Hälfte bepreist und das andere Forschungsfeld zur Hälfte. Und wenn dann im anderen Forschungsfeld eben mehr beteiligt waren, dann haben sie eben Pech, dann kriegen sie eben nur 17,7 oder was auch immer.
Ich sage jetzt nicht, was ich von diesen Verfahren halte oder von dem Titel dieses Preises, weil ansonsten sind meine Chancen auf einen echten Nobelpreis bei null.
Nein, aber der Punkt ist doch einfach der. Am Ende hast du 17% eines Nobelpreises, du bist aber trotzdem der Nobelpreisträger. Dann ist es egal.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.